Dann machen wir wieder weiter mit dem Thema Gebet. Und heute Morgen geht es darum, wie wir mit Gott reden. Und heute Abend werden wir dann darüber hören, wie wir Gottes Stimme hören können. Zu einem Gespräch gehört immer beides, reden und hören. Es ist ja auch interessant festzustellen, dass Gott von Anfang an Worte verwendet hat, um zu kommunizieren. Könnte man vorstellen, Gott ist ja so klug, der könnte es ja auch anders machen. Aber er hat sich entschieden, Worte zu verwenden, um zu kommunizieren. Wir lesen im Johannes 1,1 bereits, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Sogar Christus wird das lebendige Wort genannt, der dann im gesprochenen Wort sich mitteilt. Wir lesen im Genesis 1, ganz am Anfang, lesen wir: am Anfang schuf Gott und er sprach, es werde Licht. Also Gott hat immer gesprochen. Das Wort ist das Medium, mit dem Gott redet. Und darum ist Reden, die Sprache, ein geistliches Geschenk. Reden ist etwas ganz Geistliches. Muss uns mal bewusst werden. Nicht nur so Zufall, so nebenbei. Reden ist was Besonderes, weil Gott hat das Wort erwählt, um mit uns zu reden. Ohne Worte wäre es eigentlich unmöglich, unser Leben voll ausdrücken zu können. Sogar die tiefsten Gefühle im Menschen wollen mit Worte ausgedrückt werden. Darum reden ja wir miteinander. Es ist oft interessant zu sehen, wenn zwei Teenager, die verliebt sind ineinander, wenn die mit den Handys, wenn die miteinander telefonieren. Oft, wenn ich am Bahnhof oder Flughafen sitze, da kennt mich ja niemand. Und da sitzt halt jemand neben mir und da weißt du nach einer Minute oder nach 30 Sekunden, der ist verliebt. Oder sie redet mit dem Handy. Die reden eine halbe Stunde lang eigentlich nur völlig Unwichtiges. Wenn sie die halbe Stunde nicht reden würden, würde niemand irgendwas Informatives verpassen. Aber diese halbe Stunde ist wahnsinnig wichtig, weil sie teilen sich selbst mit. Durch Worte. Und darum ist die Frage, wie sieht unsere Beziehung, unser Leben mit Gott aus? Teilen wir uns Gott mit? Auch wenn es nicht wichtig ist. Aber wir teilen einfach unser Leben ihm mit. Ich habe schon oft gehört von Christen, die gesagt haben, ich sage, Hans-Peter, ich habe schon alles versucht, aber ich kann Gott nicht spüren, ich erlebe ihn nicht. Und in dieser Resignation hören manche Christen dann ganz auf mit dem Gebet, weil es funktioniert einfach nicht, oder sie wenden sich überhaupt von Christus ab. Ich kann das verstehen. Da gibt es ja ein Country-Lied, das heißt, How can it be wrong if it feels so right? Wie kann es falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Natürlich in Bezug auf Liebe und Sex und so weiter. In Bezug auf Gebet würde ich es andersrum formulieren. How can it be right if it feels so wrong? Wie kann es richtig sein, wenn es sich doch so falsch anfühlt? Wir alle wissen, Gebet ist richtig. Aber die meisten von uns müssen vielleicht auch zugeben, dass wir uns schwer tun dabei. Dass wir eigentlich oft wenig erleben im Gebet. Und dann hört man halt manchmal, ja, Christsein hat nichts mit Gefühl zu tun, Gefühle sind gefährlich und so weiter. Wisst ihr, das stimmt ja ein bisschen, aber nur ein bisschen. Weil wenn Christsein tatsächlich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott ist und da gibt's keine Gefühle, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen eine komische Beziehung. Gott hat uns ja Gefühle gegeben. Und ich hätte auch keine Frau geheiratet, zu der ich gar keine Gefühle habe. Muss ich ehrlich sagen. Ich kenne zwar auch, die haben das auch schon gemacht, funktioniert auch, aber wäre nicht unbedingt, was ich möchte. Es ist interessant, wenn es zum Gebet kommt, dann sind wir ziemlich hilflos oft. Wisst ihr, wie sich diese Hilflosigkeit am besten ausdrückt oder wo es offensichtlich wird? Ist in den verschiedenen Gemeinden. Ich habe ein großes Vorrecht. Ich predige in extrem konservativen Gemeinden und auch in extrem modernen, charismatischen, offenen Gemeinden. Aber ich schaue mir die manchmal an und ich entdecke da eine Hilflosigkeit. Auf der einen Seite bin ich oft in Gemeinden, wenn die beten, die sitzen nur stocksteif da, da wird nicht gelacht, da wird nicht gar nichts. Und wenn die Wimpern hebt, das ist schon fast Ekstase. Und so beten sie und singen sie und da frage ich mich, ist das eine Liebesbeziehung? Ist das, wie man sich ausdrückt, normal? Und dann bin ich in Gemeinden, die hüpfen, die bellen, die fallen nach vorne und nach hinten und ich frage mich, ja, ist das eine Liebesbeziehung? Drückt das jetzt aus, wie man normal mit Gott lebt? Ich will da niemand jetzt angreifen, darum geht's nicht. Ich möchte nur feststellen, es ist eine große Hilflosigkeit. Und die drückt sich aus in unserem Verhalten. Wie können wir jetzt lernen, normal mit Gott zu leben, nach seinem Wort, nach seinem Charakter, ohne die Gefühle dabei zu verlieren, einerseits, und ohne dass die Gefühle dabei überhand nehmen, andererseits? Balance ist ein goldenes Wort im Christentum. Der goldene Mittelweg ist ein guter Spruch, ist meistens der richtige. Und ich möchte heute Morgen anhand von 3 Punkten ein bisschen analysieren, das Problem, aber auch eine Hilfestellung geben. Das Schöne bei unserem Gott ist ja, er diagnostiziert nicht nur unser Problem, sondern er heilt uns. Er ist ein Arzt, der nicht nur das Problem erörtert, sondern der auch Heilung schenkt. Und ich habe heute Morgen 3 Punkte, können wir das den ersten. Der erste Punkt ist 3 verschiedene Sprachen, die wir als Menschen reden. Es gibt vielleicht mehr, aber die 3 Sprachen, die wir immer benutzen oder zum Teil. Die erste Sprache, die jedes Baby spricht, das auf diese Welt kommt, wenn es gesund ist, ist die sogenannte Sprache der Vertrautheit oder die Sprache der Beziehung. Wir nennen es auch die Babysprache. Ein Baby kommt auf die Welt und dann macht es halt ein paar Laute. Und das, was das Baby da redet, das ist nicht intelligent. Das hat kaum Bedeutung, das heißt kaum Inhalt, aber eine große Bedeutung. Es war witzig, früher, bevor ich Kinder hatte, habe ich mich oft gewundert, warum so Väter, die sonst ganz intelligent sind, auf einmal so komisch werden, wenn sie mit ihren Babys reden. Warte, dann nennen sie da, reden sie, wie wenn sie behindert werden. Aber es ist witzig, als ich dann selber Vater wurde, weißt du, da liegt das Baby drin und macht da, und dann machst du genau dasselbe, gell? Und machst auch das Gleiche. Das ist die sogenannte Babysprache. Diese Sprache ist nicht intelligent, aber extrem reich an Bedeutung. Das ist die sogenannte Beziehungssprache und sie entwickelt Vertrauen zwischen Vater und Kind. Ich nehme jetzt Vater, weil ich halt der Vater bin, ne? Mutter natürlich, wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, der König Friedrich war das. Der hat mal einen Versuch gemacht. Der wollte herausfinden, was die Ursprache ist. Und so hat er nicht erlaubt, dass die Hebammen oder die Schwestern, die da waren, mit den Babys sprechen. Die sind alle gestorben, weil diese Beziehungssprache gefehlt hat. Also das ist die Sprache Nummer 1. Sprache Nummer 2. Wenn das Baby ein bisschen größer wird, dann lernt es eine zweite Sprache, die sogenannte Sprache der Information. Ein kleines Kind lernt sehr schnell, dass all diese wunderbaren Dinge Namen haben. Das ist nicht Mäh, das ist ein Schaf, das ist nicht Mu, das ist eine Kuh und die gibt dann Milch und wenn sie Gras frisst, dann wächst sie und so weiter. Und so lernt es die ganzen Namen und die Zusammenhänge als kleines Kind. Die sogenannte Sprache der Information, auch genannt die Sprache der Schule. Warum schicken wir Kinder auf die Schule? Damit sie informiert werden. Information. Das ist die zweite Sprache. Parallel zur zweiten Sprache lernt das kleine Kind eine dritte Sprache, die sogenannte Sprache der Motivation. Ein kleines Kind entdeckt sehr schnell, wenn ich lang genug und laut genug schreie, kann ich zwei erwachsene Menschen bewegen, Dinge zu tun, die sie nie geplant haben. Das nennt man Motivation. Ich motiviere jemand durch Sprache. Wir werden andauernd durch Worte motiviert und bewegt. Worte haben Macht. Politiker wissen das und machen davon Gebrauch. Nicht nur die, sondern auch viele andere. Auch die Werbung gebraucht das natürlich. Übrigens, wisst ihr, warum ihr heute hier seid? Und ich auch. Irgendjemand hat euch informiert, Sprache Nummer 2, dass das stattfindet. Und irgendetwas oder irgendjemand hat euch motiviert, hierher zu kommen. Ihr sitzt hier wegen Sprache Nummer 2 und Sprache Nummer 3. Information und Motivation. Und unsere Gesellschaft ist dominiert von Sprache Nummer 2 und Sprache Nummer 3. Wir sind gut geschult, Dinge zu beschreiben und wir lernen in Motivationskursen die Sprache zu verwenden, um Dinge zu motivieren, Menschen zu motivieren. Und jetzt kommt das Problem. Sprache Nummer 1, die erste Sprache, die Sprache der Vertrautheit, die Sprache der Beziehung, die bleibt auf der Strecke. Nachdem ein kleines Kind aus der Wiege heraus ist und ein bisschen aufwächst, findet dieses Kind immer weniger Möglichkeit, je älter es wird, sich in dieser Sprache zu üben. Und so verlernen wir diese Sprache. Es gibt kurze Wiederentdeckungen dieser ersten Sprache. Das ist, wenn zwei Teenager sich verlieben. Auf einmal reden sie nur, meine Tochter, die ist jetzt 14, wird 15, der Lukas, der ist 16, die haben auch so Handys, kostet nicht mehr allzu viel. Was die telefonieren, und du weißt schon, ah, da ist ein bisschen was. So ein bisschen verliebt, gell? Weil die reden ewig lange, um nichts. Es geht nicht um Information, nicht mal um Motivation. Es geht nur, damit man redet. Das ist, wenn zwei Menschen sich verlieben. Es geschieht auch dann, wenn ein Mann Vater wird, eine Frau Mutter wird, dann entdeckt er diese erste Sprache mit dem Baby. Dann redet er völlig was Sinnloses daher und lacht dabei. Dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die sprechen diese Sprache Nummer 1 fast ausschließlich. Darum sind sie so schöne Menschen. Und das sind geistig Behinderte. Geistig Behinderte, die motivieren nicht, obwohl sie es tun, aber sie wissen es nicht, glaube ich. Und die informieren dich nicht. Die reden einfach, die plappern einfach. Aber darum sind sie so schön. Ich war vor kurzem auf einem Kongress und da habe ich beim Frühstück kam immer einer, der Tim hat er geheißen, 26 Jahre alt, auch geistig behindert. Und der kam an meinen Tisch und hat mich gesehen, weil ich vorne geredet habe. Dann hat er gesagt, Hans-Peter, ich mag dich und hat mir jeden Morgen einen Kuss gegeben. Und jeden Tag in der Früh kam er wieder, Hans-Peter, ich mag dich immer noch. Wieder einen Kuss gegeben, es war richtig nett mit ihm. Das ist diese erste Sprache. Und jetzt kommt das Geheimnis. Gebet, reden mit Gott, ist Sprache Nummer 1. Die Sprache der Vertrautheit und der Beziehung. Ich habe Neuigkeiten für euch. Wenn du betest, musst du Gott nicht informieren. Rate mal warum. Er weiß wesentlich mehr als du. Und die zweite Neuigkeit, wenn du betest, musst du Gott nicht motivieren. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, er ist wesentlich besser als du. Was bleibt übrig? Sprache Nummer 1. Wisst ihr, warum wir so hilflos sind im Gebet? Weil wir diese Sprache verlernt haben. Und darum gilt es, diese erste Sprache, die Sprache der Beziehung und des Vertrautseins, neu zu lernen. Kinder sprechen diese Sprache, wie wir schon erwähnt haben. Das hat mich früher mal fasziniert, jetzt sind meine Kinder auch schon ein bisschen drüber hinaus, aber als sie noch kleiner waren, wir haben öfter so Missionars-Ehepaare mit Kindern, die vorbeikamen, die bei uns gewohnt haben, eine Woche oder zwei. Und zweimal waren welche da, deren Kinder konnten weder Englisch noch Deutsch. Und die einen nur Griechisch und die anderen haben nur, waren von Indien, haben nur ihre Sprache gesprochen. Und was mich fasziniert hat, aber unsere Kinder waren ungefähr gleich alt von den Missions-Ehepaaren und unsere. Die waren zwei Wochen da, unsere Kinder hatten Ferien. Die haben jeden Tag miteinander gespielt. Die haben den ganzen Tag miteinander geredet und kein einziges Wort verstanden. Und nach zwei Wochen sind sie auseinandergegangen als beste Freunde. Was ist das? Das ist Sprache Nummer 1. Sieh dir, und darum sagt auch Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr werdet mich nicht verstehen. Und das Schöne ist, das Ermutigende, dass man diese Sprache wieder lernen kann. Nur persönliche Geschichte, aber ich habe die Notiz immer hier und das kann ich schnell erklären. Aber wo in dem Haus, wo ich wohne, bin ich geboren. Ich wohne immer noch da. Mein Elternhaus habe ich geerbt. Das ist eine Frühstückspension. Kannst mal Urlaub machen. Meine Frau macht das. Hält sie beschäftigt. Und ja, dann macht sie recht gerne. Und meine Frau kommt auch von da, wo wir wohnen, nur 10 Minuten entfernt. Das ist ein anderes Dorf. Und ganz interessant, ihr Dorf ist 100% katholisch, meins 100% evangelisch. Das ist ganz knapp beisammen. Und wir haben immer genug zum Reden. Weil wir haben hunderte Verwandten, ohne Übertreibung. Was wir Verwandte haben, ist eine Katastrophe. In meinem Dorf gibt es nur 2000 Einwohner, die kenne ich alle. Ich bin da, habe da mein Leben lang gewohnt, jeder kennt mich. Und bei der Hannelore, die haben nur 600, die kennt die noch besser. Und wir haben genug Verwandte, Freunde. Wir haben eine Frühstückspension mit Gästen und 3 Kinder. Ich habe mehr als 20 Mitarbeiter. Wir haben 70 Gäste im Dauernhof oder Bibelschüler, was immer gerade da ist. Ich bin im Bergrettungsdienst, ich bin im Höhlenrettungsdienst, bin bei den Bergführer. Also, wir haben immer, Hasen haben wir auch noch im Sommer halt. Irgendwas gibt's bei uns immer zu reden. Und ich komme ja, als die Kinder klein waren, sind wir 10 Jahre lang nicht auf Urlaub gefahren. Ich war die Hannelore nicht alleine. Und die Kinder sind wir mal so 2-3 Tage, weil es ja kein Urlaub ist. Ja, was halt zu tun mit den Kindern, gell, für die Kinder. Und die Hannelore, die hat sich halt nicht wohlgefühlt. Kinder waren klein, ich hätte es halt zu Hause eingesperrt, das hätten schon überlebt, aber die Hannelore wollte das nicht. Aber nach 10 Jahren hat sie sich überwunden, die Kinder zu Hause zu lassen, nicht eingesperrt, sondern bei den Eltern. Und so sind wir zum ersten Mal, wir zwei alleine auf Urlaub gefahren, damals Spanien, das war jetzt vor ein paar Jahren war das. Und haben wir uns echt gefreut. Endlich mal nach 10 Jahren, wir zwei alleine mal Urlaub. Und sind wir runtergeflogen, geschlafen, gefrühstückt nächsten Tag, und es war recht nett, schön, warm, sonnig. Und nach dem Frühstück habe ich gesagt, so, was nehmen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, was willst du schon wieder tun? Wir sind auf Urlaub. Dann habe ich gesagt, ja, ich meine, irgendwas müssen wir ja tun. Nicht? Ich meine, du bist zwar nicht hässlich, aber dich den ganzen Tag anschauen ist auch nicht Urlaub. Irgendwas müssen wir schon tun. Und wisst was, ich muss euch ehrlich sagen, die ersten paar Tage waren eine Katastrophe. Und wisst warum? Es gab keine Verwandten, keine Freunde, keine Kinder, keine Mitarbeiter, keine Studenten, nicht mal Hasen, nichts war da. Nur wir zwei und wir wussten nicht mehr, was wir reden sollen. Seht ihr? Und dann kommst du dahin, und die ersten paar Tage war eine Katastrophe, kleine, aber dann haben wir gemerkt, wir müssen das wieder lernen. Und das Schöne aber war, du kannst es wieder lernen. Und dann war es ein super Urlaub, viel Spaß gehabt und gute Gespräche und war echt nett. Ich erzähle das deshalb als Ermutigung, man kann diese erste Sprache wieder erlernen. Sowohl in Bezug auf Menschen als auch in Bezug auf Gott. Also Gebet ist Sprache Nummer 1. Die Sprache der Vertrautheit und Beziehung. Dass das natürlich Information und Motivation beinhaltet, das ist ja okay, aber darum geht's nicht. Das zweite, Punkt 2, ich nenne es die sogenannte Aber-Erfahrung, die mir auch geholfen hat. Und Jesus ist dabei unser Vorbild. Wenn Jesus mit seinem Vater redete, hat er immer gesagt, aber Vater. Aber heißt so viel wie Papa oder Daddy, mein Vati. Und im Lukas Kapitel 11 lesen wir die Geschichte, wo Jesus hat sich wieder mal zurückgezogen, das hat er regelmäßig gemacht. Und die Jünger haben ihn nicht gefunden und haben ihn wieder gesucht. Und dann fanden sie ihn irgendwo und als sie ihn gefunden haben, hat er gebetet. Und die Jünger haben noch nie einen Menschen gesehen, der so gebetet hat wie Jesus. Und dann, als sie ihn finden, sagen sie zu Jesus, Herr, lehre uns beten, als sie ihn da sahen. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns, wie man betet, nicht die Technik. Herr, lehre uns beten. Herr, was ist das Eigentliche vom Gebet? Und dann lehrt Jesus sie und sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater, der du bist im Himmel. Unser Vater. Diese zwei Worte, unser Vater, sind für dich und mich so geläufig, dass es gar nicht mehr länger real ist. Für die Jünger damals war es schockierend und revolutionär. Denn seht ihr? Jeder Prophet im Alten Testament hat sich danach gesehnt, diese Worte zu hören, hat sie aber nie gehört. Jesaja, der größte aller Propheten, als er Gott sah, hat er nur gerufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Aber Jesaja hat nie gehört, was die Jünger gehört haben. Ezekiel, Jeremia, Daniel, Amos, wie sie alle heißen, kannten Gott zwar als den Heiligen, den Mächtigen, den ewigen Gott. Aber sie haben nie gehört, aber Vater. Für die Jünger war das die revolutionärste Offenbarung, die sie je erfahren haben. Dass sie Gott anreden können mit aber Vater. In Römer Kapitel 8, Verse 15 und 16, Römer 8, 15 und 16, schreibt der Apostel Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wisst ihr, warum diese Ansprache für einen Juden schockierend revolutionär war? Weil das aramäische Wort aber, das benutzte das kleine Kind, wenn der Vater in der Früh zur Arbeit ging, dann kam das kleine Kind, hat sich festgehalten und gesagt, aber wann kommst du wieder nach Hause? Ein Baby hat diese Sprache benutzt, um mit dem Vater zu reden. Und Jesus hat gesagt, dieses Wort sollt ihr benutzen, wenn ihr zum allmächtigen, heiligen, ewigen Gott redet. Ihr sollt zu ihm kommen in Babysprache. Die Frage ist, wie kommst du zu Gott? Gehst du zu Gott in diesem kindlichen Vertrauen? Diese Intimität, die ein Kind hat, wenn es deinem Vater auf dem Schoß sitzt oder so. Wisst ihr, meine Kinder, jetzt sitzen sie nicht mehr so viel auf meinem Schoß, die Kleinen noch. Ein Kind habe ich noch übrig, sage ich immer, die 11-Jährige. Die glaubt immer noch, ich bin perfekt. Die anderen haben schon geschnallt. Aber für die kleinen Kinder, da ist ja der Vater und der Gott auf derselben Stufe, gell? Aber das ändert sich dann mit der Zeit, ist auch nicht schlecht. Aber wenn meine Kinder so auf dem Schoß gesessen sind, wisst ihr was, ist mir völlig egal, wie die sitzen, ob die da an meinem T-Shirt rumzupfen oder ob sie mit ihrem Auto spielen oder ob sie mit dem anderen Kind reden, das ist mir völlig egal. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Genauso können wir bei Gott sein. Wir glauben immer, wenn wir bei Gott sind, dann müssen wir aufrecht auf seinen Schoß sitzen, Hochdeutsch sprechen, was weiß ich, alles noch. Das ist aber nicht Realität. Das ist nicht Realität, weder in der Schrift noch im Leben. Und wir sollten zu Gott kommen als unserem Abba, unserem Vati. Es fällt uns manchmal schwer, speziell den Männern, weil es unseren Stolz widerstrebt. Und das Dritte noch, also da kannst du schon ein bisschen runtergehen. Jesus, und das ist eigentlich ganz amüsant, Jesus hat seine Jünger genannt, meine Kindlein. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus war ja selber erst 30 Jahre alt. Die Jünger waren vielleicht sogar älter als er, keine Ahnung. Der Petrus, kann ich mir vorstellen, so ein Fischer, so ein Halbbilder, Vollbart. Und Jesus hat diese Fische genannt, meine Kinder. Aber das ist, was wir sind. Seine Kinder. Und das Wahrzeichen eines wahrhaft Gläubigen ist, wenn wir zu Gott kommen als Abba, mein Vati, mein Papa. Und wie du dann bei ihm bist, ist Gott ziemlich egal. Hauptsache, du bist bei ihm. Es hat mir geholfen, in meinem Leben normal mit Gott zu leben. Nicht ein Ritual zu machen aus Gebet, sondern mich einfach wohlzufühlen in der Gegenwart Gottes. Respektvoll, aber intim. Und das Dritte dann, was mir sehr geholfen hat, ist Beten ohne Unterlass. Da gibt es einen Vers, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Schlagt mal auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, im 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, das ist der bekannte Vers, den wir diesbezüglich oft zitieren. Ein ganz kurzer Vers, nur zwei Worte. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet unablässig, steht es in der Elberfelder. Oder betet ohne Unterlass, glaube ich, sagte Luther. Das heißt, bete unablässig, bete ohne Unterlass. Dieser eine Vers, den kenne ich schon lange, der steht so, irgendwie so ragt der heraus, für mich zumindest. Aber ich habe immer gedacht, das ist doch nur ein Vers, das ist doch unrealistisch. Der kann nicht meinen, was er sagt, der wird schon irgendwas anderes meinen damit. Unablässig, ohne Unterlass kann ja kein Mensch beten, ich muss ja auch mal arbeiten, ich muss ja auch mal essen, ich muss ja auch mal schlafen und so weiter. Aber vor 2 Jahren, glaube ich, hat mir ein lieber Freund, ein alter evangelischer Pfarrer, einer meiner lieben Väter, hat mir geschrieben, hat gesagt, Hans-Peter, weißt du, wie oft im Neuen Testament steht, wir sollen ohne Unterlass ständig, Tag und Nacht, immer beten, mindestens 20 Mal. Ich lese euch nur ein paar daraus vor. Die anderen kannst du selber suchen in der Konkordanz. 1. Thessalonicher 2,13 lesen wir, wir danken Gott ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 3,10, Tag und Nacht bitten wir inständig. Dann haben wir 1. Thessalonicher 5,16, betet ohne Unterlass. 2. Thessalonicher 1, Vers 11, wir beten alle Zeit. Römer 1, Vers 9 und 10, ich gedenke an euch ohne Unterlass. Ich flehe alle Zeit in meinen Gebeten. Römer 12, Vers 12, seid beharrlich im Gebet. Epheser 1, Vers 16, ich höre nicht auf zu danken in meinem Gebet. Epheser 6, Vers 18. Betet alle Zeit, wacht mit Beharrlichkeit im Gebet. Der Herr Jesus selbst hat gesagt, Lukas 21, Vers 36, seid alle Zeit wach und betet. Und im Lukas 18 sagt Jesus, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, denn Gott wird Recht schaffen denen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Psalm 86, Vers 3 lesen wir, den ganzen Tag rufe ich zu dir. Psalm 88, Vers 1, Tag und Nacht rufe ich zu dir. Der Grund war, jetzt euch zu zeigen, die Bibel ist voll davon. Das ist nicht ein Vers, es ist überall. Und der Grund, warum die Bibel ein solches Gewicht darauf legt, ist ganz einfach, weil diese Kommunikation, diese Gemeinschaft, diese Einheit mit Gott ist das Wahrzeichen eines Gläubigen. Nun, wie können wir das wieder neu lernen? Etwas, das mir sehr geholfen hat vor Jahren, war ein Tagebuch von Frank Laubach. Hat das mal Frank Laubach, hat denn jemand gelesen? Niemand. Das gibt's jetzt auch auf Deutsch, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht haben sie sogar einen Buchladen hier von Bruder Lawrence und Frank Laubach. Und Practicing the Presence of God ist der englische Titel. Ich weiß jetzt nicht genau, was der deutsche ist, aber es gibt's auch auf Deutsch. Das ist neben meiner Bibel das Büchlein, das ich am meisten lese. Und der Frank Laubach, er war Pfarrer, danach Missionar auf den Philippinen, auf der Insel Mindanao, wo er dort unter den islamischen Moros arbeitete. Er hat viele Bücher geschrieben und ich muss euch ehrlich sagen, ich stimme mit viel nicht überein, was er sagt. Seine Theologie ist manchmal ein bisschen interessant. Aber wisst ihr was, das ist völlig egal. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr jemand zuhört und ihr stimmt in einem Punkt nicht überein, wisst ihr, welchen großen Fehler wir da machen? Dass wir dann zumachen und sagen, na, der kennt die Wahrheit nicht. Freunde, das ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. Höre jedem zu, prüfet alles und das Gute behalte. Ich habe bis jetzt von jedem etwas gelernt. Von den liberalen Theologen, von den Charismatikern und von den Konservativen. Ich lerne von jedem etwas. Ich lerne, außerdem lernst du immer, wie man es machen soll oder wie man es nicht machen soll. Etwas lernst du immer. Und darum, den Frank Laubach schätze ich sehr, er ist 1970 gestorben. Er hat ein Tagebuch geschrieben und das hat mir sehr geholfen, zu lernen, in diesem unablässigen Gebet zu bleiben. Ich lese euch nur ein paar Auszüge vor aus diesem Tagebuch, dauert nur 3 Minuten. 20. Januar 1930. Unterordnung ist die wichtigste Aufgabe des Menschen. Genau das habe ich in meinem Leben als Christ gebraucht. Eine tiefe Unzufriedenheit veranlasste mich vor 2 Jahren dazu, einmal zu versuchen, mein Handeln etwa alle 15 oder 30 Minuten mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. 26. Januar. Gestern und heute habe ich ein neues Abenteuer ausprobiert. Es ist schwer zu erklären. Ich spüre Gott durch einen bewussten Akt des Willens. Ich will, dass er meine Finger leitet, wenn ich jetzt auf der Schreibmaschine schreibe. Ich will, dass er in meinen Schritten ist, wenn ich laufe, dass er meine Worte lenkt, wenn ich rede und meine Kiefern, wenn ich esse. Vielleicht hast du Einwände gegen eine solche Introspektion. Nun, versuche es nicht, solange du nicht in deiner Beziehung zu Gott selbst so unzufrieden bist wie ich. 29. Januar 1930. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Stunde einfach getragen werde. Es ist dieses Gefühl, mit Gott auch in den kleinsten Dingen zusammenzuarbeiten, das mich so erstaunt. Es scheint, als müsste ich nur auf eines achten. Dann passiert alles andere von ganz allein. Dann kümmert sich Gott um den Rest. Meine Aufgabe ist es, in dieser Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu bleiben und unbedingt auf seinen Willen zu reagieren, damit diese Stunde reich und herrlich wird. 1. März 1930. Wie praktikabel ist das nun für einen normalen Menschen? Er war ein Missionarpfarrer. Nicht normal, aber ihr wisst, was er meint. Die nicht im vollzeitlichen Dienst stehen. Ich denke, selbst ein Bauer könnte so leben. Meine Augen auf der Furche, meine Hände an den Zügeln, die Gedanken bei Gott. Die Millionen an den Webstühlen und Drehbänken könnten herrliche Stunden erleben. Die Stunde eines Nachtwächters könnte zur herrlichsten Stunde werden, die je ein Mensch auf Erden erlebt hat. 15. März. In jedem wachen Augenblick habe ich diese Woche auf ihn geblickt. Vielleicht mit Ausnahme von einer Stunde oder zwei. Wie unendlich reicher dieses direkte Eingreifen Gottes ist, als die alte Methode, die ich jahrelang benutzt und empfohlen habe, zum Beispiel das endlose Lesen von Andachtsbüchern. Und zum Schluss, 22. April 1930, nach einer schlechten Woche, die hatte er auch immer, habe ich heute Morgen wieder ganz neu angefangen und habe Gott ganz nah im Sonnenaufgang erlebt. Dann habe ich versucht, ihm beim Rasieren, beim Anziehen und beim Frühstücken die Kontrolle über meine Hände zu geben. Oh, dieser Versuch, ständig in Kontakt mit Gott zu bleiben, ihn zum Gegenstand meines Denkens zu machen, zum Gegenüber in all meinen Gesprächen, ist das Erstaunlichste, was ich je erlebt habe, und es funktioniert. Ich schaffe es zwar noch keinen halben Tag, aber vielleicht gelingt es mir eines Tages. Jetzt freue ich mich so an der Gegenwart Gottes, dass ich das Gefühl habe, als hätte ich etwas sehr Kostbares aus meinem Leben verloren, wenn ich auch nur eine halbe Stunde nicht an ihn denke. Ich weiß nicht, wie dir jetzt das geht, wenn ich das gelesen habe. Wisst ihr, wie es mir gegangen ist, als ich das zum ersten Mal gelesen habe? Ich habe sofort gesagt, das ist überzogen, das ist gesetzlich, das ist übertrieben oder zumindest unreal. Wenn du das, was er geschrieben hat, als Gesetz siehst, dann bringt es dich auf der Stelle um. Wenn du es aber als Hilfe entdeckst, dann ist es eine wunderbare Sache, eine hilfreiche Methode. Übrigens, viele Christen haben Angst vor Methode. Jede Methode ist gut, wenn sie dich zu Christus treibt. Jede Methode ist schlecht, wenn sie Christus ersetzt. Aber eine Methode, die dich zu Jesus treibt, ist eine gute Methode. Und wisst ihr, warum mir das hilft? Meine Uhr ist eine meiner besten Freunde. Ich schaue auf die Uhr und sage, ach Herr Jesus, jetzt haben wir schon 3 Stunden, haben wir miteinander geredet, wird wieder Zeit. Ich mache mir nie ein schlechtes Gewissen. Ist nur eine Hilfe. Manchmal sage ich, Herr Jesus, eine Katastrophe, jetzt habe ich den ganzen Tag nicht mit dir richtig geredet. Und schon rede ich wieder mit ihm. Frank Laubach hat mal gesagt, versuche jede Minute eine Sekunde an Gott zu denken. Ich habe das noch nie geschafft. 10 Minuten vielleicht mal. Aber das ist völlig egal. Morgen tue ich es wieder. Und heute auch. Seht ihr, es als Hilfe zu sehen, ja, nie als Gesetz. Und hier müssen wir unser Denken ändern. Wenn ich euch jetzt fragen würde, das Publikum ist natürlich heute sehr gemischt, übrigens ist mein Lieblingspublikum. Ich habe am liebsten, wenn die Zuhörer zwischen 5 und 100 Jahre alt sind. Weil das Wort gilt für jeden. Ist völlig egal. Ich bin kein Freund von Spezialgruppen. Weil jeder Mensch braucht Jesus und kann lernen, mit Gott zu leben. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, wie viele von euch könnten jetzt auf der Stelle einen Marathon laufen? 42 Kilometer. Egal wie schnell, nur du musst ihn durchlaufen. Gibt es jemanden, der das jetzt laufen könnte? Niemand? Ich auch nicht. Meine Frau, die läuft einen, aber ich halte es nicht ganz durch. Von meinen Knien, glaube ich. Keiner von euch. Jetzt ist es natürlich so, einige von euch sind schon älteres Baujahr und ihr würdet das nie mehr schaffen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Körper nicht mehr ganz mitspielt. Aber ich stelle dieselbe Frage oft in unseren Bibelschulen und die sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Da hebt auch höchstens einer die Hand, vielleicht mal zwei. Und ich sage, okay, auf Freunde, jetzt lauft mal Marathon. Wisst ihr, was die Leute sagen? Ja, das ist ja unmöglich, das geht ja nie. Und dann sage ich, was wäre, wenn wir jetzt, wir bleiben nicht nur 3 Tage hier auf dieser Höhe, wir bleiben hier 1 Jahr. Und wir beginnen morgen mit unserem Training. Wir fangen klein an, wir laufen mal 10 Minuten am Anfang, zuerst vielleicht Nordic Walking und das Essen wird natürlich abgestimmt und so weiter. Und 3-mal, 4-mal die Woche üben wir ein bisschen, von 10 Minuten auf 15, dann auf 20. Und dann frage ich die jüngeren Leute oder gesunde Leute, sage ich, wie viele von euch glaubt ihr, würden in 1 Jahr einen Marathon laufen? Und alle heben die Hände. Und wisst ihr, warum wir in 1 Jahr Marathon laufen? Weil wir uns geübt haben. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, übe dich in der Gottesfurcht. Im Englischen gefällt es mir noch besser, da steht, train yourself to be godly. Trainiere dich selbst, gottesfürchtig zu sein. Es ist ein Training. Und weißt du was, wenn ich Christen sage, bete ohne Unterlass, wisst ihr, was sie sagen? Ja, das ist unmöglich. Es geht ja nie. Dann frage ich, hast du dich schon jemals darin geübt? Schon jemals angefangen zu üben? Fang klein an. Benutze die Uhr als eine Hilfe, um bewusst in dieser Gemeinschaft zu leben. Ich bin öfter in Australien auch, weil ich auf Konferenzen predige. Da treffe ich immer die interessantesten Menschen auch. Aber vor ein paar Jahren habe ich einen getroffen, einen Psychologen, und der hat gesagt, Hans-Peter, ist dir bewusst, dass jeder Mensch am Tag 7000 Gedanken denkt? Keine Ahnung, wie der das rausfinden will. Aber ist ja egal. Eins hat er recht, wir denken sehr viel. Manche sagen, es sind 20.000, das kann ja kein Mensch feststellen. Aber nehmen wir an, wir denken zwischen 1.000 und 20.000 Gedanken. Und es stimmt, wir denken ja immer, außer wenn du jetzt schläfst oder so, dann denkst du wahrscheinlich nichts. Aber jeder Mensch, der wach ist, denkt. Und das kannst du nicht, du kannst nicht sagen, so, jetzt höre ich auf zu denken. Das geht gar nicht. Wenn ich dich anschaue, wenn du mich anschaust, irgendwas denken wir uns. Wie heißt du noch mit der? Johannes, genau. Wenn ich in Johannes anschaue, irgendwas denke ich. Denke ich, einen schönen Pullover hat er, wo er den wieder kauft. Irgendwas denke ich mir. Und der Johannes schaut mich an und der denkt sich ja was. Der denkt sich, wann hört er endlich auf oder so irgendwas. Denken tun wir sowieso. Und jetzt zeige ich euch ein Geheimnis. Und das ist gar nicht schwierig. Schlag mal auf 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10 und Vers 5. Da schreibt der Apostel Paulus, wir gehen jetzt gar nicht auf den Kontext ein, ich nehme nur den einen Vers raus. Da sagt er, jede Höhe, 2. Korinther 10, Vers 5, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Jeden Gedanken gefangen nehmen, was heißt das? Das heißt, denken tue ich sowieso. Ich muss jetzt nur meinen Gedanken gefangen nehmen und unter dem Gehorsam Christi bringen. Das heißt, wenn ich in Johannes anschaue, ich denke ja sowieso was. Warum spreche ich nicht ein Gebet dazu? Herr, segne den Johannes. Das ist keine extra Anstrengung, weil ich denke ja sowieso. Ich bringe nur meinen Gedanken unter dem Gehorsam Christi. Und wenn Johannes mich anschaut, denkt er sich, wann hört er auf oder sagt, aber segne ihn trotzdem oder so irgendwas. Das ist keine extra Anstrengung, weil er ja sowieso denkt. Das heißt, nur meine Gedanken gefangen nehmen, unter dem Gehorsam Christi bringen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn man das einübt. Frank Laubach hat mal gesagt, ich wünsche mir für mich, dass einen Menschen anzusehen und für diesen Menschen beten ein und dasselbe ist. Sieh dir hier auf der Höhe, jetzt sind wir noch den Tag beisammen. Du gehst ja hier durch das schöne Korridor darüber und so. Du gehst darüber und du begegnest da zu 99% irgendeinen Menschen, den du nie gesehen hast. Du schaust ihn an und irgendwas denkst du, der schaut witzig aus, der schaut hübsch aus, der schaut alt aus, der schaut jung aus, was, irgendwas denkst du ja. Weißt du was, warum sagst du nicht, Herr segne ihn? Herr, danke für sie. Herr, hilf ihm. Danke, dass du bei ihm bist. Verbinde deinen Gedanken mit deinem Gebet und weißt du, was du feststellen wirst? Es ist unheimlich schwer, über jemanden schlecht zu denken, für den du gerade betest. Und wisst ihr, was jetzt geschieht? Deine Gedanken werden gereinigt und in Richtung Christus getrieben. Christleben ist nicht kompliziert. Wir müssen nur einfach das tun, was Christus uns sagt. Und es ist nicht schwierig. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Übrigens, wisst ihr, was Predigen und Unterrichten bedeutet? Lasten abnehmen. Wenn ihr in einer Predigt sitzt und der Prediger lädt euch eine Last auf, hat er nicht Christus gepredigt. Lasten abnehmen ist Christus predigen. Meine Last ist leicht. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Beim Predigen überlege dir immer, ob du Lasten auflegst oder abnimmst. Wenn du sie auflegst, predigst du nicht Christus. Ein ganz wichtiges Maß für mich. Leo Tolstoi, der russische Schriftsteller, damit möchte ich schließen, hat gesagt, ich brauche nur an Gott zu denken und ich lebe auf. Ich brauche ihn nur zu vergessen, nicht an ihn glauben und das Leben verschwand. Wirklich lebe ich doch nur dann, wenn ich ihn suche und fühle. Er ist das, ohne das man nicht leben kann. Um Gott wissen, ihn kennen und leben, ist ein und dasselbe. Denn Gott ist das Leben. Und weil Gott das Leben ist, müssen wir einfach lernen, mit dem Leben zu leben. Und darum, wenn es die wichtigste Aufgabe eines Evangelisten ist, Menschen zu Jesus und Jesus zu Menschen zu bringen, dann ist es heute die wichtigste Aufgabe eines Lehrers, Christen das Beten zu lernen. Denn das ist, worum es letztlich geht. Gemeinschaft, Einheit mit Jesus Christus. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir danken für das Vorrecht, das wir haben, dich zu kennen, mit dir zu leben, von dir zu lernen. Und danke, Herr Jesus, dass du nicht gekommen bist, um uns Lasten aufzulegen. Das ist nur das Gesetz. Du bist gekommen, um uns Leben zu geben. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass mit dir zu leben eine Freude ist, weil wir aus deiner Kraft leben werden. Herr, wir müssen nur eins tun, bei dir bleiben. Zu dir kommen und in dir bleiben. Alles andere geschieht von dir. Und doch, Herr, tun wir uns oft so schwer, zu dir zu kommen und noch schwerer in dir zu bleiben. So schnell sind wir wieder bei uns selbst. Aber ich danke dir, Herr, dass du auch das weißt. Du erinnerst dich, dass wir nur Staub sind. Du kennst uns und du liebst uns. Und darum dürfen wir gelassen bleiben, auch in unseren Verfehlungen, im Wissen, wir sind bei dir geboren. Und darum gehöre ich so gerne zu dir, Jesus. Segne uns, Herr, besondererweise und lehre uns beten. Lehre uns die Essenz von Gebet. Zu dir als Abba, Papa zu kommen und so in dir zu bleiben. Amen.